Professionelle Einhalter zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid.
Also nur mal ganz kurz, Vedo, du bist ja ein Hamburger Urgestein. In Hamburg kennt dich jeder. Jetzt, wenn wir Zuschauer haben, die aus München oder Dortmund oder sowas, dann werden sie schon fragen, Bedo, die werden jetzt bestimmt anfangen, dich zu googeln.
Soll ich meine Schuhgröße auch sagen?
Nein, aber sag mal, was du machst.
Ich bin der Bedo, ich bin 1,85, Schuhgröße 45, ungefähr 82 Kilogramm. Ich arbeite in den Medien, ich komme ursprünglich vom Radio, war der erste deutsch-türkische Moderator, der in Deutschland die erste deutsch-türkische Morningshow gemacht hat. Kein Scherz, steht immer noch in den Geschichtsbüchern, das war 1996.
Podcar bei Hamid TaylorMade. Los geht's!
Herzlich willkommen, eine neue Folge Podcar bei Hamid. Heute bin ich in der schönsten Stadt Deutschlands, für mich, in Hamburg. Aber leider auch Hamburger Wetter. Ich habe einen ganz, ganz speziellen Gast, wie alle meine Gäste natürlich. In Hamburg kennt ihn jeder, ein sehr, sehr spezieller Typ.
Moin!
Bedo, grüß dich!
Grüß dich!
Komm rein!
Gerne!
Schön, dass du dabei bist!
Gerne! Ich hab.
Ich hab
meinen Kaffee dabei, ist das in Ordnung?
Und eine Kamera hast du immer dabei, oder was?
Ob du es glaubst oder nicht, ja, mit der bin ich geboren. Das kann gar nicht anders.
Tatsächlich?
Ja.
Aber willst du jetzt die ganze Zeit die Kamera
haben? Nein, natürlich nicht.
Ach so, okay.
So ab und zu mache ich den hier und sage, guck mal, hübscher Mann.
Ja, das ist so.
Noch hübscherer Mann. So als Steigerung, weißt du, ja, damit man so ein Gefühl dafür hat, wie das so funktioniert.
Sofort
so ab und zu packe ich die Kamera weg, ja.
Sofort ein Vollprofi, ne? Sofort ein Vollprofi. Also, jetzt laufen noch unsere beiden Töne. Ab jetzt alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Du kannst aber vorher deinen Rechtsanwalt anrufen und alles mit ihm besprechen.
Ja, wenn du sagst, dann machen wir das mal.
Fühlst du dich wohl?
Ah, ich fühle mich mega wohl, muss ich sagen.
Sehr gut, das ist doch am besten.
Das Einzige, was ich nicht weiß,
ist?
Warte mal, wo war der Pauseknopf hier?
Das ist das Geilste, weißt du? Das ist das Geilste. Nimm so fett seine Kamera mit.
Nee, warte mal.
Kamera mit und dann weiß er nicht mal, wie er das bedient.
Peinlich, oder?
Bitte, eigentlich weiß ich das. Kannst du dich aber erstmal anschnallen, weil sonst piept es die ganze Zeit. Hast dich wieder schick gemacht, ne?
Ja,
Alter,
ich dachte,
das ist unfassbar. Du läufst immer so cool rum, ne?
Ja, nicht immer, aber sehr oft, muss ich sagen.
Obwohl ich einmal im Café getroffen habe, da hast du ein Jeans, oder?
Ja.
Kann das sein?
Ja, ja.
Wie oft sieht man dich in Jeans?
Also Jeans ist nicht das Problem. Du würdest mich niemals in deinem Leben in einem Jogger sehen.
Ach so, okay.
Absolutes No-Go.
Okay, warum?
Jogginghose gehört ins Fitnesscenter oder auf die Couch.
Okay. Ey, was ist hier los?
Willkommen in Hamburg. Wollen wir uns über Auto- und Verkehrspolitik unterhalten? Dann habe ich viel zu erzählen.
Nein, ich weiß,
das wird auch deine letzte Sendung sein, sag ich dir jetzt schon. Danach ist Feierabend.
Dazu kommen wir gleich.
Ach so, okay.
Wie nennen dich denn eigentlich deine Eltern? Bedo ist ja nur dein Spitzname.
Bedo ist sogar der Künstlername.
Oder Künstlername, Bülent heißt
du. Ja, eigentlich heiße ich Bülent. Mhm. Bedo ist der Künstlername, den ich mir Anfang der 90er mal verpasst habe oder Freunde mir verpasst haben.
Mhm. Wie Freunde, wie kamen die dazu?
Ja, was ich habe ja früher getanzt.
Du hast getanzt?
Ja, ich habe eine eigene Tanzgruppe gehabt.
Nein!
Ja, ja.
Das wusste ich ja gar nicht.
Ich habe Animationstänze gemacht. Auf Events, auf Galas, Hochzeiten und alles
so. Nicht dein Ernst?
Voller Ernst. Das waren meine ersten Schritte auf der Bühne und ich war 14 Jahre alt.
Heftig.
Ja, und wir haben dann damals so ein Tanztour gehabt.
Ja.
Und mein Partner oder mein Tanzpartner damals, wir waren halt zu zweit am Anfang, irgendwann wurde aus zwei
Tanzpartnerin?
Tanzpartner, wir haben Choreografien vorgetanzt.
Ach so, aber in welche Richtung, so Hip-Hop oder?
Hip-Hop, Modern Dance, ein bisschen Hip-Hop-Jazz.
Krass.
Und der hatte sich damals den Künstlernamen Dedo verpasst.
Ja.
Ich komme ja aus Ostanatolien, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Ostanatolien.
Ja.
Und Dedo ist halt diese Verniedlichung von Dede, von Opa.
Ah, okay.
Ja, und er nannte sich halt Opi.
Alles
Keine klar. Ahnung warum, ich habe ihn noch nie gefragt.
Ja.
Und dann brauchen wir halt einen Namen, der sich auf seinen Namen reimt. Also wurde aus Dedo, Bülens B, Bedo.
Ach so, alles
ganz
klar.
Ganz simpel.
Okay.
So, Dedo und Bedo, das Tanzduo, das Tanzpärchen.
Also nur mal ganz kurz, Vedo, du bist ja ein Hamburger Urgestein. In Hamburg kennt dich jeder. Jetzt, wenn wir Zuschauer haben, die aus München oder Dortmund oder sowas, dann werden sie schon fragen, Bedo, die werden jetzt bestimmt anfangen, dich zu googeln. Aber jetzt hast du mal
ja,
so,
bitte
guck mal, jetzt hast du von hier, jetzt haben wir hier eine Ampel, bis zum, nicht nächsten, sondern danach, hast du Zeit, zu sagen, was du genau machst.
Okay.
Jetzt geht's los.
Also, ich bin der Bedo. Soll ich meine Schuhgröße auch sagen?
Nein, nein, aber sag mal, was du machst.
Ich bin der Bedo, ich bin 1,85, Schuhgröße 45, ungefähr 82 Kilogramm. Ich arbeite in den Medien, ich komme ursprünglich vom Radio.
Ah, okay.
War der erste deutsch-türkische Moderator, der in Deutschland die erste deutsch-türkische Morningshow gemacht hat. Kein Scherz, steht immer noch in den Geschichtsbüchern. Das war 1996. Das war damals bei diesem freien Sender in Hamburg.
Okay.
Ja, der offene Kanal, der Vorgänger von Tide.
Ah, okay.
Und als wir dieses Projekt gestartet haben, gab es das weltweit nicht.
Mhm.
Ja, das ist so wie heute in vielen, vielen Bundesländern kennt man Metropol-FM, dieser deutsch-türkische Radiosender.
Mhm.
Und ich war quasi der Vorläufer. Darauf bin ich bis heute immer noch stolz.
Cool, sehr
gut. Und irgendwann habe ich den Absprung dann geschafft von Oriental Sabah, von dem orientalischen Morgen.
Ja, Sabah bedeutet auf Türkisch Morgen. Okay.
Genau, deswegen der orientalische Morgen.
Mhm.
Damit versüße ich euch jeden Morgen den Morgen.
Ja.
War so mein Ansatz.
Ja, okay.
Und irgendwann kam dann der Sprung vom Radio zum Fernsehen. Und das war im Jahre 2003.
Wahnsinn.
Und dann wurde aus Oriental Sabah Oriental Night.
Night, okay.
Daher, dieses Ding Oriental
hat
mich irgendwie immer positiv begleitet, muss ich sagen.
Verstehe.
Und dann habe ich dann irgendwann die erste deutsch-türkische ist grün.
Ja, sorry.
Ich wollte nochmal sagen.
Ich bin so vertieft. Das ist so geile Geschichte. Erzähl weiter.
Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, diese Late-Night-Show, die Oriental Night zu moderieren. Das war auch deutsch-türkisch.
Mhm.
Bis heute, in der Art und Weise, 18 Jahre lang habe ich das Ding produziert und moderiert. Einzigartig.
Und das hatte
auch irgendwann Kult.
Hamburg
auf Hamburg 1 und TV Berlin zeitweise.
Und TV Berlin, okay.
Genau.
Wie viel Uhr kam das immer?
Jeden Abend um 22.50 Uhr.
Okay.
Und das jeden
heißt,
Abend.
Das heißt, du hast jeden Abend einen anderen Gast gehabt?
Genau.
Und eine andere Story gehabt?
Richtig.
Alter Schwede.
Und im ersten Jahr noch schlimmer, jeden Abend live.
Boah.
Für jemanden, der vom Fernsehen, ich sag mal so, Ahnung hat, weiß, wie anstrengend das ist.
Absolut.
Und für jemanden, der keine Ahnung von dem Fach hat, kann ich euch nur sagen, schlaflose Nächte.
Alter.
Weil die Sendung war zu Ende und du musst ja schon weiterdenken. Aber irgendwann willst du auch nach Hause und schlafen und dann morgen aufstehen.
Und vor allem live erlaubt dir gar keine Fehler.
Nein. Obwohl, nö, ich war da ein bisschen anders.
Okay.
Ich habe gerne Fehler gemacht, muss ich sagen.
Okay.
Weil ich glaube, erstens hat mich das zu dem geformt oder zu der Person geformt, die ich heute bin.
Mhm.
Und zweitens bin ich davon überzeugt, dass ich glaube, Leute fragen ja, was sind deine Skills oder was sind deine Tricks?
Mhm.
Ich glaube, meine Natürlichkeit war es. Ich habe die Sendung, wenn ich mich verhaspelt habe, habe ich über mich selbst gelacht.
Verstehe.
Wenn ich irgendeinen Satz voll vermurkst habe oder verkackt habe, wollte ich sagen, dann habe ich auch über mich gelacht. Ich dachte, boah, bin ich bescheuert.
Verstehe.
Habe ich kein Problem damit, zu sagen, ich bin nicht perfekt. Ich will es auch gar nicht sein.
Also ich muss mal sagen, heutzutage ist es als Migrant, wenn ich das, wir dürfen das ja sagen, oder das hat jeder sagen,
ja,
Migrant.
Ist ja schon. Wobei es ein blödes Wort langsam geworden ist. Voll ausgelutscht.
Ja, finde ich auch. Aber trotzdem sind wir Migranten. Jetzt heutzutage ist es ja normal geworden. Aber du bist in eine Generation in die Medien gegangen, wo du als Migrant... Da gab es Migranten, da warst du der Ausländer.
Ich war der Quotentürke.
Der Quotentürke, ja genau, der Quotentürke.
Ist so.
Ja,
ich war der Quotentürke.
Aber das war doch viel härter damals, oder?
Ja, viel härter.
Und spürst du da einen Unterschied? Du bist so lange dabei, was heute ist und was damals war?
Ich glaube, dass es heute als Migrant einfacher ist, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Dieser Wandel ist auf jeden Fall sichtbar.
Mhm.
Okay. Egal ob Medien, egal abseits der Medien, egal Influencer, Social Media, alles was damit zu tun hat, hat diesen Veränderungsprozess innerhalb der Gesellschaft extrem angefeuert. Ja? Zu meiner Zeit, als ich damit angefangen habe, das Einzige, was du hattest, war Internet.
Verstehe.
Und dieses Internet hörte sich mal
Modem,
so an, okay?
Modem.
Genau. So, das war mein Internet.
Ja, verstehe.
Und zu der Zeit war alles fokussiert auf Fernsehen und Zeitung.
Ja.
Mein Vorteil war, die Leute hatten gar keine Alternative, außer mir zuzuschauen. Das war ein Vorteil. Und der zweite Vorteil war, wenn du dann diese Nische gut gespielt hast oder bespielt hast, dann warst du der King.
Okay,
ja?
Verstehe.
Und ich behaupte, ich war am Anfang sowas wie der King, weil ich war konkurrenzlos. Ja? Und ich habe dann irgendwann mit YouTube relativ früh angefangen, muss ich sagen. Bei mir haben die Abozahlen...
Wann hast du angefangen?
2008.
Wahnsinn.
Meine Abozahlen... Ist eine andere lange Geschichte.
Ja.
Das wollen wir jetzt wieder revitalisieren.
Okay.
Ich habe aber nie auf YouTube Wert gelegt. Und obwohl ich nie auf YouTube Wert gelegt habe und es nie gepusht habe und nie darüber gesprochen habe, haben wir wirklich gute Abonnentenzahlen erreicht und Views mit mehreren hunderttausend.
Okay.
Ich habe aber nie darüber gesprochen.
Verstehe.
Ich will nur sagen, es war am Anfang noch mein Glück. Ich hätte es ausbauen sollen.
Ja.
Machten Menschen Fehler. Ich habe definitiv Fehler gemacht. Ich hätte damals sofort das Ding ausbauen müssen.
Hast du den Abschwung sozusagen nicht geschafft?
Nicht TV den Absprung.
Auf YouTube.
Ja, genau, den medialen Absprung.
Genau, genau, den medialen Absprung.
Da gebe ich dir recht. Genau, ja, genau. Den habe ich zu spät wahrgenommen, ehrlich gesagt. Mhm. Das kreide ich mir selbst an, aber dafür kreide ich niemals andere Leute, eher mich selber an.
Okay. Du warst jetzt wie lange bei Hamburg 1?
Ich bin es immer noch. Im Fernsehen. Im September feiere ich meinen 20-Jährigen.
20-Jährigen?
20 Jahre bei Bedo, bei Hamburg 1.
Wird das gefeiert?
Ich wollte den 10. Geburtstag feiern, hat nicht geklappt, den 15. Ja, okay, wir können ja mal den 20. ausprobieren. Vielleicht klappt's ja, ich weiß es nicht.
Hast du eine Idee?
Es kommt irgendwie mal was dazwischen.
Ja, aber entschuldige bitte,
ganz ehrlich?
Du bist 20 Jahre dabei. Das können nur ganz wenige sich im Medienbereich das sagen. Medienbereich ist sehr schnelllebig. Heute bist du top, morgen bist du flop. Und wenn einer sagt, ich bin 20 Jahre dabei, dann muss man das doch feiern.
Da bin ich auch sehr stolz drauf. Mhm. Sehr stolz.
Kannst du auch.
Bin ich, ohne überheblich oder arrogant zu klingen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich in dieser Richtung alles richtig gemacht habe. Mhm. Und dass ich auch immer mir selbst treu war.
Okay.
Es gab immer wieder Hindernisse, die Quotentürke. Ja, ich musste eine Quote...
Welche Hindernisse genau? Was?
Naja, manchmal hat man so das Gefühl gehabt, die Leute, die um dich herum waren, mit denen du arbeitest oder agierst, haben dir schon das Gefühl gegeben, dass man nicht Teil dieser Community, dieser Medien-Community ist. Ja?
Okay.
Dass man dann mal gesagt hat, ja komm, du hast Glück gehabt. Oder der damalige Geschäftsführer, der mein Mentor war auch gleichzeitig, dass er quasi derjenige war, der mir die Chance gegeben hat bei Hamburg 1, diese Sendung umzusetzen. Mhm. Das sind alles so kleine Faktoren, wo man dann immer wieder aber Reibungspunkte hatte, dass es dann halt den einen oder anderen gab, der gesagt hat, ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Eigentlich finde ich dich voll doof. Aber ja, wir dulden dich. Weißt du?
Okay.
So dieses Gefühl haben sie einem gegeben. Es muss nicht so sein.
Verstehe.
Aber das Gefühl hast du schon bekommen.
Und hast du das Gefühl, wenn du Herbert Müller heißen würdest, wäre es einfacher?
Ich glaube, wenn ich Thomas Gottschalk heißen würde, wäre ich definitiv A-Promi-Moderator in Deutschland, bin ich ehrlich. Oder Markus Lanz.
Klar.
Ist so.
Klar.
Es tut mir
klar.
echt leid, aber klar. das ist die Realität.
Klar.
Und
klar.
ich sage das sogar in meiner Sendung, ich sage es abseits der Sendung, ja. ich stehe zu meiner Aussage.
Okay.
In diesem Land gibt es leider in den Medien immer noch Rassismus.
Okay.
Okay?
Okay.
Ich kreide das hoch an. Deshalb feiere ich es. Mhm. Und jetzt werde ich mal ein bisschen dieser Migrant Patriot, ja. Ich feiere das unnormal, dass so viele Menschen, die bunt sind, ja, ich sag's ja, die bunte, schwarz, weiß, asiatisch, ist mir scheißegal, dass sie so weit nach vorne kommen.
Verstehe.
Dass sie gefeiert werden.
Verstehe.
Ja,
verstehe.
Dass Freunde von mir eine Black Power Agentur gründen.
Verstehe.
Ja, dass die türkische Community sagt, ey, wir gründen eine Allianz. Dass die Iraner sagen, wir gründen etwas, womit wir unsere Leute pushen.
Verstehe.
Ganz ehrlich, hätte auch schon längst passieren müssen.
Verstehe.
Aber es ist nie zu spät.
Es ist nie zu spät, definitiv nicht. Ich glaube, dass jetzt die Gelegenheit ist, weil du siehst ja alleine, wenn du die deutsche Nationalmannschaft anschaust, 1990 die Weltmeister geworden ist und dann 2014. Also hätten wir 1990, bei allem Respekt, Farbige in der deutschen Nationalmannschaft, das war ja undenkbar.
Ja,
das war undenkbar.
Ja.
Undenkbar. Und dann kam auf einmal 2014, ich glaube, es waren nur 4 oder 5 echte deutsche Spieler.
Echte Deutsche, dass wir das sagen, ne?
Dass wir das sagen, ja.
Also du meinst die Bio-Deutschen?
Die richtig...
Die Bio-Deutschen?
Die Bio-Deutschen. Die Bio-Deutschen.
Ich sag das, ich habe kein Problem damit.
Erklär mal, was ist denn ein Bio-Deutsch?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Vater, Mutter, Deutsch.
Ja, so ungefähr. Wobei dann, der Witz ist ja, dann sagen die Vater, Mutter, Deutsch und dann sagt einer, ja, meine Eltern kommen aus, hatte ich ja letztens so ein Gespräch nämlich mit einem Freund.
Ja.
Der sagt, ja, aber mein Vater kommt aus Oberschlesien. Ich sag, wo ist dein Oberschlesien? Er sagt, ja, altes Deutsche Reich. Ich sag, Oberschlesien ist Polen, Digga. Erzähl mir nicht. Weißt du, was ich meine? Du heißt Georg, ja? Und sagst du mir, okay, ich schätze diese Menschen, aber man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Okay?
Ja, genau.
Ich schäme mich nicht dafür zu sagen, mein Origin ist türkisch.
Mhm.
Aber ich bin Deutsch-Türke.
Okay. Mhm.
Dann gibt es die Deutschen, die da sagen, nee, du bist kein Deutsch-Türke, du bist Türke.
Ja.
Und ich sage, ich bin das, was ich sein will.
Okay,
juck dich nicht.
Verstehe.
Das ist meine Entscheidung, meine Definition. Ich lasse mich nicht mehr von anderen definieren, etwas sein zu müssen, was ich nicht sein will.
Du erzählst davon sehr oft. Hast du so viel Erfahrung damit gesammelt? Haben Leute versucht, dich zu manipulieren?
Klar. Wen denn nicht? Jeder wird doch versucht zu manipulieren, egal ob es durch die Medien grundsätzlich ist oder durch dein Arbeitsumfeld. Nicht? Wirst du nicht manipuliert?
Ja, doch.
Merkst du das nicht?
Auf eine gewisse Art und wenn man nicht aufpasst, ja.
Immer, indirekt meistens, nie direkt.
Klar.
Passieren
klar,
so klar. Kleine Bewegungen.
Ich find ja die Leute am besten, die dann zu dir kommen und sagen, weißt du was? Ja, die Ausländer, jetzt gegen dich nichts.
Ja.
Gegen dich nichts,
du
aber.
Du bist ja anders.
Genau, und dann gucke ich ihn so an, ich so, ey, was ist denn an mir anders?
Weißt du, Fatih Çevikoğlu, der Kabarettist und Comedian Fatih Çevikoğlu, liebe Grüße, falls er mal eines dieser, bestimmt guckt auch mal deine Videos an.
Ja.
Mega guter Comedian aus NRW, der war auch diverse Male in meinem Talkcast.
Ach, schön.
Fatih Çevikoğlu hat mal gesagt, auf den Spruch immer, wenn jemand sagt, ja, aber du bist anders, sagt er immer, ja, und sie sind wie alle anderen.
Ah, okay.
Verstehst du?
Ja, genau, so, genau.
Das
ist
die richtige Parade in dem Moment.
Absolut.
So, und dieser Satz, den hat er vor 15 Jahren mal mir gesagt und der hängt immer noch in meinem Kopf.
Okay.
Weil er recht hat.
Okay.
Wir müssen Dinge ändern, anders werden.
Absolut.
Sag mal, ich habe eine Frage zum Thema Auto, ne?
Mhm.
Das Auto, in dem wir jetzt gerade sitzen, ne? Ist das ein privates Auto eigentlich oder ist das nur für die Produktion?
Alter. Bedo, wir sind gleich in deine Show, wo du mir fragst. Das ist meine Show, Mann. Man muss bei Bedo aufpassen, weil du bist ein Vollprofi, Alter. Das merkt man richtig. Natürlich. Hast du jetzt gestern dir Gedanken gemacht?
Ich mach das so just for fun.
Du bist heute Morgen aufgestanden, angezogen und losgegangen. Wärst du jetzt so normal ins Studio gegangen?
Ja, ich habe doch immer einen Anzug an.
Ich weiß, aber wärst du so?
Dieser Anzug, nein. Ja. Dieser Anzug, das habe ich gerade auch in meinem Vlog erzählt.
Okay.
Ja. Dabei kann ich auch gleich mal ein bisschen filmen. Ich habe auch den Aufnahmeknopf gefunden.
Okay,
ja, sehr den Aufnahmeknopf gefunden. So, ich habe extra diesen Anzug angezogen, heute, weil er ist dieses klassische Nadelstreifen.
Genau.
Aller 20er Jahre Mafia-Style.
Mafia-Style,
ja, so
genau.
So
G-Style.
Der Real G, weißt
genau.
du?
Genau, wir sind ja auch in ein G.
Ja, deswegen.
Ach so.
Also ja, ich mache mir immer Gedanken, welchen Anzug, zu welchem Anlass, zu welchem Gast ich anziehe. Doch, mache ich.
Sehr cool.
Farblich oder manchmal frage ich sogar den einen oder anderen Gast, sag mal, was ziehst du an? Kommt auch mal vor.
Mhm.
Weil es kann auch sein, im Türkischen würde man Pişti sagen,
ja,
Mau Mau,
ja.
Wenn ich einen blauen Anzug anhabe und mein Gast zufällig auch einen. Das sieht bekloppt aus.
Ach so. Wie heißt das?
Pişti. Ja, weil mir sagt, ja, außer einer Integration, ja. Was soll ich noch machen? Wir haben jetzt eine weitere Person integriert in die Gesellschaft.
Aber,
ich stelle auch keine Frage. Aber darf ich trotzdem eine Frage? Nur eine Frage.
Ja, klar.
Ist dieses Auto nur für deine Produktion immer gedacht oder ist die quasi?
Nein, das ist mein Privatauto. Das ist mein Privatauto, in dem ich auch produziere. Das
immer?
Immer. Alles findet hier drin statt. Es sei denn, ich bin in NRW unterwegs. Da habe ich eine Zusammenarbeit und jetzt nochmal vielen Dank an Konstantin mit Brabus. Da habe ich ein Brabus G. Aber immer G.
Finde ich gut. Was muss ich als Moderator tun, damit ich mir auch so ein Auto leisten kann? Ich arbeite seit 20 Jahren beim Fernsehen und fahre immer noch Fahrrad.
Ja, und darauf wollte ich jetzt zurück. Du bist seit 20 Jahren dabei. Du bist Radiomoderator gewesen. Ich bin mega überrascht, dass du sagst, du warst Tänzer, Alter. Ich hätte alles gedacht, aber das nicht.
Ich habe getanzt, ich war DJ.
Ja.
Ich habe auch als DJ gearbeitet jahrelang.
Aber du bist ja Urgestein-Hamburger, ne?
Ja, bist du. Fast hier geboren.
Fast hier geboren, genau. Bist mit deinen Eltern hierher gekommen?
Richtig, 1977.
Was hat dein Vater denn gesagt als alteingesessener Türke, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt zum Radio? Hat er das ernst genommen?
Oh, meine Eltern wussten schon relativ früh, dass ich ein Medienmacher werde.
Ah, okay, alles klar. Okay.
Ich zitiere gerne meinen Französischlehrer und Sportlehrer.
Ja.
Der war der einzige Mensch, ach so, das ist auch so ein Klischee-Ding, ne?
Ja.
Migrant, Schule, Junge, geh mal von der Schule, mach mal Ausbildung. War bei mir nicht anders.
Okay. Hast du das auch gemacht dann, oder?
Nee, ich habe Abi zwar erfolgreich verkackt.
Okay.
Muss ich sagen.
Okay.
Hab aber das Fachabitur mitgenommen, hab sogar studiert relativ spät.
Okay. Was hast du studiert?
Sozialökonomie.
Okay.
Das heißt, Hauptfach oder Schwerpunkt war Soziologie.
Mhm.
Ich hatte aber Nebenfächer wie Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Rechtsbeleg gehabt.
Mhm.
Aber ich habe mich schon, ich bin Diplom-Soziologe. Sogar der letzte seiner Generation.
Wahnsinn.
Ja, weil 2008, als ich meinen Abschluss gemacht habe, war es das letzte Jahr mit Diplom.
Okay.
Seitdem heißt das Ding Bachelor. Ah, heute gibt es auch nur noch Bachelor.
Ja, genau, Bachelor.
So, ich bin der letzte. Genau. Diplomat, ja.
Ah,
klingt sogar viel cooler für mich.
Alles klar, okay.
Ja, und damals in der 8. Klasse, wenn meine Eltern immer zum Elternsprechtag gegangen oder gefahren sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn deine, du warst ja auch hier in der Schule, richtig?
Ja, klar.
Wenn deine Eltern vom Elternsprechtag nach Hause gekommen
ja.
waren oder sind, wie war es damals?
Oh, Willst du das echt wissen?
Wahrscheinlich genau wie bei mir. Versteckt, wollte es nicht reden, wie
genau,
auch immer.
Absolut, genau so ist es.
Wenn meine Eltern vom Elternsprechtag nach Hause kamen, 20 Uhr.
Ja.
Ja, ich bin eine Nachteule. Ich bin nie schlafen gegangen vor 22, 23 Uhr.
Ja.
Immer am Tag des Elternsprechtags war der Bedo schon um 19.30 Uhr im Bett. Und zwar unter der Decke, am besten mit Schnarchgeräuschen, falls meine Eltern nach Hause kommen und mein Vater sich mit mir unterhalten möchte. Und ich will mich aber nicht unterhalten, weil ich weiß, was ich hören werde. Aber ich habe gar keinen Bock drauf.
Okay,
okay, was mache ich? Also verstecke ich mich wieder.
Ja.
Und dann sagt mein Vater, macht direkt Licht an. Ich meine, klar, er kennt ja auch seinen Sohn. Ja, Olum, komm, wir müssen reden.
So, oh mein Gott. Ja, Olum, okay. Heißt mein Sohn.
Mein Sohn, genau. By the way, mein Vater nennt mich immer Olum.
Okay.
Und meine Mutter nennt mich immer Jan.
Okay.
Zu Hause gibt's kaum Namen.
Okay.
Auch bei meiner Schwester und meinem Bruder auch nicht. Ja, bei uns ist das immer so, okay. Familie mit, eher mit Kosenamen. So,
okay.
Ne? Name fällt seltener. Ja. Erst nur, wenn sie sauer sind.
Ja, ja,
dann
ja.
Fallen immer Namen. So, und dann kommt mein Vater nach Hause und sagt, Olum, Kadi, wir müssen reden. Und dann sitze ich da und denke so, oh, was hab ich jetzt schon wieder verbraucht? Und dann sagt mein Vater original so, ja, es gibt nicht viel zu berichten. Aber dein Französischlehrer hat einen sehr interessanten Satz gesagt, den möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Und
ja.
Dann kannst du gerne auch schlafen gehen.
Ja.
Mein Französischlehrer hat damals gesagt zu meinen Eltern, also eins kann ich Ihnen sagen, entweder wird aus ihrem Sohn nichts, okay, oder ein Clown, ja, weil der unterhält die ganze Zeit die Klasse.
Ah, verstehe.
Und mein Französischlehrer, Herr Weimann, liebe Grüße an Herrn Weimann, ist der einzige Lehrer,
ja,
in meiner ganzen Schullaufbahn,
ja,
der wusste, der Junge wird irgendwas mit Unterhaltung machen.
Krass.
Der wusste es wirklich. Alle, ja, anderen, sorry, alle anderen Lehrer oder viele meiner Lehrer waren Fehltritte in meinen,
krass,
Augen.
Wie bist du denn zum Radio gekommen? Wie hast du das gemacht?
Ich bin ja so einer, der deckt nie nach.
Okay.
Das ist meine Aktion vom Leben.
Okay.
Also wenn du etwas machen willst, dann machst du es.
Mhm.
Und ich wollte damals, ich kam gerade aus der Schule raus, wollte, mhm, irgendwas mit Radio machen. Dann musste ich, komm, was soll schon passieren? Hab als erstes mal geschaut, hab, ja, mich umgehört, wo kann ich Radio machen? Und dann hieß es, ja, dieser freie Sender, da kannst du dich ausbilden lassen, da kannst du gleich Radioformate machen.
Aber wo hast du dich informiert? Woran hast du dich gewendet?
An Freunde, die auch im Radiobereich, im Medienbereich schon ihre
so,
Brüder, die aus, verstehe, dem Segment schon kommen.
Verstehe.
Okay. Viele Infos gibt's ja nicht.
Ja, deswegen.
Und ich habe,
ja,
Radio gehört, dann wusste ich, es gibt diesen offenen Kanal.
Mhm.
Dann hatte ich zwei andere Freunde, deren Brüder da auch mal TV-Sendungen produziert haben.
Okay.
Und dann habe ich den einen gefragt, du, ich würde gerne Radio machen, mal ausprobieren. Meinte, ja, hier, Stresemannstraße, gehst mal hin, ist im Mittag. So, ja, dann gehst du hin, weißt du, was ich meine?
Ja.
Keine Bewerbung, weißt noch, es war Sommer, kurze Hose, T-Shirt, bin da hin und sag, guten Tag.
Wie alt warst du da?
19.
Krass, okay.
Und dann bin ich da rein und hab gesagt, guten Tag, ich bin der Bedo, wie komme ich ins Radio?
Ja.
Und dann guckte mich so eine ältere Dame am Schalter an und sagt so, haben Sie eine Ahnung von Moderation?
Mhm.
Ich kann reden halt, ne? Und ich will nicht. Okay, haben Sie eine technische Erfahrung? Ich sag, ja, ein bisschen Musik mache ich und so, ne? Ja, aber ist was anderes als Radio. Ich sag, ja, ist doch egal, ich mach das schon.
Ja.
Da, wie geht denn das hier? Was muss man hier machen? Ja, da muss ich jetzt erst einen Workshop teilnehmen, der geht 3 Monate, dann müssen Sie das, dann müssen Sie Moderationscoachings machen, dann das und das und das.
Mhm.
Ich sage, okay, fange ich an, wann geht denn das los? Ja, keine Ahnung, in 3 Monaten oder so. Ich sage, nee, können wir nicht jetzt anfangen oder so? Ich hab genug Freizeit gerade.
Ja, ja.
Ich würde gerne was bewegen.
Ja.
Dann hat sie mich dann in so einen Kurs eingeschleust, und pass auf, das war das Geilste überhaupt.
Ja.
Dann hat sie mich in so einen Kurs eingeschleust,
ja,
mein erster Kurs.
Ja.
Ich gehe rein, hat schon keinen Bock mehr auf den Coach,
mhm,
bin nach ein paar Minuten aus diesem Raum raus,
okay,
hatte schon damals, gab schon Minidisc.
Ja, okay.
Und ich habe so einen Minidisc-Player dabei gehabt,
ja, ja,
hab dann Musik gehört und so,
ja,
MP3 und Pods und so, kannst,
ja,
vergessen.
Ja.
So, ja. Und dann bin ich mit diesem Minidisc-Player und dann bin ich in diesem Nebenraum, Studio Nummer 2 oder Studio Nummer 3 war frei.
Okay.
Ich habe einfach meine Minidisc aus meinem Dings genommen, aus meinem MD-Player,
ja,
hab's einfach mal da reingeschoben, hab einfach mal irgendwas drauf gebrabbelt,
okay,
da lagen irgendwelche Lieder, hab die abgespielt, hab so getan, als würde ich moderieren,
ja,
hab da bestimmt so 10 Minuten Take gemacht, ey, ja, yo, ich bin der Bedo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier ist die Sendung aller Sendungen, keine Ahnung, was ich da erzählt habe,
ja,
bin wieder in diesem Coaching-Raum, erster Kurs war, also die erste Runde war durch, 60 Minuten,
ja,
und dann waren, glaube ich, 6 oder 8 Einheiten,
ja,
und dann bin ich da raus, und dann war das Zimmer vom Geschäftsführer auf. Hab die meine Minidisc da hingelegt,
ja,
und meinte so damals zu ihnen, Herr Hansen, tun Sie mir einen Gefallen und hören Sie sich mal in meinen Beitrag an. Ich habe ein bisschen experimentiert. Und seine erste Frage lautete nur, ach, sind Sie schon durch mit dem Coaching und den Workshops? Ich sage, ja, ja, bin schon durch.
Krass.
So, okay, habe ich ihm gegeben. 2 Wochen später, nächstes Coaching, ich kam wieder rein. Er hat mich sofort gesehen, hat mich gerufen und meinte, und? Wie weit bist du mit dem Coaching? Ich sage, ja, heute 2. Runde. Und dann meinte er zu mir, aber ganz ehrlich, ne, das, was du da gemacht hast, geil. Das,
ja,
fand er cool.
Ja.
Du mach du trotzdem dein Coaching weiter und dann noch überlegen wir. Also okay. Ich hatte wohl ein bisschen das Talent, das Händchen.
Ja, musst immer du machen. Auch. Es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht lernen. Wie ein guter Kaufmann, der gut einkaufen und verkaufen kann. Da kannst du 80.000 ja, kaufmännische Ausbildungen machen. Bringt dir nichts, wenn du dieses Flair nicht hast. Weißt du? Und das ist bei dir doch, das ist mehr Talentsache. Natürlich kann man in so einem Workshop sich verbessern, sich optimieren. Okay?
Ist so.
Aber du kannst das nicht von Grund auf lernen. Entweder du hast es drauf oder du hast es nicht drauf. Fertig. Richtig. Es gibt viele, die kommen hier rein und sehen die Kameras und sagen, oh mein Gott, was geht hier ab? Kriegen sie keinen Ton mehr raus. Verstehst du? Ja. Und dann setzt du dich danach mit denen auf einen Espresso und dann erzählt er von Gott und die Welt. Ich sag, Alter, wir hatten eben die Kameras an. Wieso hast du nicht angefangen zu erzählen? Weißt du? Genau, das ist einfach so. Was war denn das Schlimmste, was du erlebt hast im TV-Segment? Wo du sagst, Alter, das hat mich gepackt und damit habe ich echt lange gearbeitet oder arbeite immer noch dran. Wo du sagst, das hat mich auch verletzt.
Zum einen, ja, das wollte ich gerade sagen, es gibt Dinge, die mich verletzen, aber ich bin ein Mensch, der sehr schnell verarbeiten kann. Mhm. Das ist für mich immer Ballast. Mhm. Ballast ist dazu da, um Menschen aufzuhalten. Mhm. Und meine Grundeinstellung vom Leben ist, Ballast abwerfen. Mhm. Niemals Ballast kreieren, annehmen.
Du bist ja auch sehr direkt. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Du bist sehr direkt.
Ja.
Und immer wenn der Name Bedo fällt, kommt auch teilweise, oh ja, Alter, du musst hellwach sein. Gerade wenn du in seine Show gehst.
Echt?
Ja.
Ist mir nie bewusst gewesen.
Ja, aber ich habe mich
so?
Ja, definitiv. Ich kenne den einen oder anderen, der in deiner Show war. Ich habe jetzt auch den einen oder anderen mal ein bisschen so recherchiert. Bedo. Okay, zieh dich mal, weil wir sind ja gleich auch in deine Show.
Ja?
Wir blenden mal deine Show ein, wenn wir dürfen.
Ja, selbstverständlich.
Und, ich hasse dich jetzt schon dafür, aber egal. Ja, man hört so immer, Bedo, okay, er ist nicht der einfachste Typ. Er ist nicht nicht negativ gemeint, aber weißt du, bei uns ist
ganz
es
ehrlich,
ja so.
Das erfüllt mich gerade ein bisschen mit Stolz, weil ich immer dachte, ich bin zu soft.
Nein. Wir sind ja so groß geworden also so ist ja unsere Kultur. Sei nie so direkt, sag nie so direkt nein. Mach einen Umweg und dann so, weißt du, hast du morgen Zeit? Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe da und da einen Termin, den kann ich leider nicht absagen und so weiter. Bedo ist so ein Typ, der sagt, nee, morgen nicht.
Aber ich bin schon diplomatisch eigentlich.
Habe ich dich geschockt?
Nein, ich bin gerade überrascht.
Du bist sprachlos.
Dass man mich von,
nee, du bist sprachlos.
Ich bin sprachlos, weil ich dachte, ey, ich könnte ein bisschen straighter sein, ich könnte ein bisschen härter sein in meiner Moderation oder in meinem Dialog. Wobei ich glaube aber, es mag sein, dass ich so hart bin, aber man muss auch sagen, die 20 Jahre haben ja auch einen geformt.
Okay.
Ja? Das ist der erste Punkt.
Inwieweit geformt?
Ja, geformt heißt, es ist am Anfang, ich behaupte mal, dass ich am Anfang schon sehr, sehr, sehr soft war.
Okay.
Weil ich weiß auch von vielen Menschen, ich habe ja ein sehr breites Spektrum an Inhalten präsentiert. Ja, ich habe Lifestyle-Sendungen moderiert, ich habe Kultur gemacht, ich habe viele politische Sendungen gemacht. Mhm. Vor allem die politischen Sendungen, glaube ich, haben mich zu dem gemacht, dass ich vielleicht heute das bin, was du siehst.
Du bist ja auch bei der CDU,
härtere.
Ne?
Genau, ich bin ja selber politisch aktiver Mensch.
Genau. Mhm.
Aber damals war das so, damals hatte ich noch keine Parteizugehörigkeit, gar nichts. Mhm. Und war schon relativ neutral. Mhm. Und ich habe auch Podiumsdiskussionen gemacht, wenn in Hamburg Bürgerschaftswahlen waren oder wenn Bundestagswahlen anstanden, habe ich dann die Kandidaten für den Bundestag eingeladen. Mhm. Und da gab es immer wieder den einen oder anderen, der gesagt hat, also für politische Moderation bist du zu soft.
Okay.
Die Leute kommen gerne zu dir, weil sie die Möglichkeit haben, das zu sagen, was sie sagen wollen.
Ah, okay.
Und das hat mir nicht gefallen.
Verstehe.
Und dann dachte ich, okay, gucken wir mal, ob das bei den nächsten Malen genauso ist.
Aber haben sie dich in dem Augenblick nicht manipuliert? Bist du dann nicht der echte Bedo gewesen? Danach hast
Ich bin immer noch der echte.
Okay.
Ich stelle ja immer noch meine Fragen auf meine Art und Weise, aber ich habe gelernt, mehr nachzudrücken.
Verstehe.
Oder auch Menschen ein bisschen bewusst zu sagen, ey, Moment, das ist nicht die Antwort, die ich hören will.
Okay.
Ja? Hätte ich vor 10 Jahren nicht gemacht, zum Beispiel.
Mhm.
Aber ja, grundsätzlich bin ich ein, wenn es um Dialoge oder Gespräche geht, etwas härter.
Mhm.
Ich finde es immer noch nicht, aber ja, ein bisschen härter.
Mhm.
Aber das ist auch der Job. Die Leute wollen aber auch etwas hören, was sie nicht schon 112 Mal gehört haben. Verstehst du?
Mhm.
So, warum bin ich härter? Weil ich auch versuche, ich mache ja auch sehr viel Coachings.
Okay.
Ja, auch Social Media Coaching fange jetzt neuerdings wieder an.
Mhm.
Und da geht es darum, wenn ich dich interviewe, kannst du mir glauben, habe ich mir wahrscheinlich 5, 6, 7, 8, 9 Interviews von dir schon angeschaut.
Verstehe.
Warum? Damit ich nicht die Fragen stelle, die alle anderen schon 1200 Mal gestellt haben.
Ja.
Das ist immer meine Regel Nummer 1. Deswegen gucke ich mir die anderen Interviews an.
Mhm.
Und der zweite Punkt ist, wenn aber, und dann gibt es so dieses, dass bestimmte Interviewpartner sich daran gewöhnt haben, bestimmte Antworten zu geben.
Mhm.
Du könntest, guck mal, ich stelle dir eine Frage, du sagst, die Kamera ist schwarz.
Mhm.
Ich stelle dir eine andere Frage und du sagst, ja, die Kamera ist schwarz.
Verstehe.
Okay? Und ich will aber, dass du sagst, beim ersten Mal die Kamera ist schwarz, aber meine andere Frage ist eine andere Frage. Ich möchte darauf eine Antwort haben.
Okay.
Und dann bin ich härter. Das stimmt.
Okay.
Aber ich bin nicht so hart, dass ich jemanden über den Tisch ziehe. Ich bin immer
fair. Nein, über den Tisch ziehen nicht. Aber du bist bekannt dafür, nicht der einfachste Typ zu sein. Vielleicht bist du ja auch durch dein, du kleidest dich immer sehr schön. Jetzt weiß ich ja auch, warum. Du sitzt immer mit geradem Rücken. Willst du Massagesitze eigentlich?
Ah, nein, geht schon.
Willst du nicht?
Nein.
Ich kann, Stretch, du kannst alles hier aussuchen.
Ja, das zerknittert meinen Anzug.
Ernsthaft jetzt?
Ja, dann mach, weißt du, pass auf, ich werde jetzt etwas sagen. Ich werde mich jetzt mal outen. Ich weiß... Eigentlich darf ich das gar nicht, ne?
Ja.
Eigentlich, wenn ich einen Anzug anziehe, hasse ich, mich anzuschneiden.
Oh ja,
das
geht aber heute.
Zerstört jedes Mal meinen Anzug.
Okay, aber wie machst du es denn dann?
Ja, das sage ich nicht. Aber nicht so, wie man als Vorbild fungieren sollte.
Okay.
So, und ich würde gerne mal wissen, wann endlich Autos so gebaut werden, dass man dieses Problem irgendwie umgeht.
Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre doch mal, wenn du ein Patent auch auf
den Markt. Ich überlege schon die ganze Zeit.
Kannst du nicht mit einem Sakko, was zerknittert ist, in ein Restaurant reingehen?
Ja, deswegen schneide ich mich nicht an. Wolltest du das hören?
Kann es sein, dass du mega eitel bist?
Und das ist eine sehr gute Frage. Du wirst jetzt lachen. War ich nicht. Ich war nie eitel. Ich bin eitel geworden durch meine mediale Arbeit.
Okay.
Verstehst du?
Mhm.
Ich wusste schon immer, als kleiner Junge, wirklich, ich wusste immer, wie man sich gut kleidet.
Okay.
Mhm. Wusste ich immer.
Okay.
War so ein Ding. Ehrlich gesagt hat mich meine Schwester diesbezüglich erzogen. Ne?
Okay.
Oblam,
wie viele Geschwister hast du, wenn ich frage?
Eine ältere Schwester und einen älteren Bruder.
Ah, sehr schön. Okay.
So, meine ältere Schwester ist schon so für mich meine erste Mode-Ikone gewesen zu Hause. Sie wusste immer, wie man sich gut anzieht. Sie wusste immer, was man miteinander kombiniert.
Mhm.
Immer Trendsetter, up-to-date.
Schön.
Und das hat mich mega inspiriert.
Mhm.
Deswegen habe ich auch irgendwann mal im Einzelhandel gearbeitet. Das habe ich auch noch mal. Ich habe sechs Jahre Klamotten verkauft.
Okay. Also immer Herrenbekleidung, oder?
Ja, Herrenbekleidung. Okay. Anzüge, Hemden, alles, was damit zu tun hat.
Okay.
Und irgendwann war dieses Fable für Anzüge da, für Kleidung.
Mhm.
Und das ist aber auch mit der Medienlandschaft, mit der Präsenz gestiegen.
Mhm.
Weißt du, wie ich früher zum Radio gegangen bin, 17, 18, mit einem Jogger.
Okay.
Und irgendwann dachte ich so, Digi.
Ja, aber bei Radio sieht dich ja keiner.
Ja, das ist ja der Punkt.
Ja.
Und ab dem Moment, wo du im Fernsehen bist, bist du auf einmal, bam.
Ja.
180 Grad hast du dich gedreht.
Mhm.
Du wirst eitler, weil die Leute sehen dich jedes Mal. Du achtest drauf, dass du das richtige Make-up, richtige Puder sitzt.
Mhm.
Habe ich.
Mhm.
Ja, Männer müssen auch in die Maske.
Mhm.
Ist nun mal so.
Mhm.
Die Anzüge.
Hast du jetzt Maske?
Ja, habe ich.
Ach so, okay.
Immer wenn die Kamera dabei ist, immer leichtes Puder, damit ich nicht glänze.
Okay. Sag mal, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ja, was schätzt du denn? Boah, ich habe das doch gesagt.
Wann hast du es gesagt?
Ich habe gesagt, weil ich nach Deutschland gekommen bin, ja klar.
Ach, ja.
Hörst du auch deinen Interviewpartner zu?
Ich
höre immer zu.
Ich muss ja auch nebenbei Auto fahren. Du sitzt in einem festen Studio, große Bleichen, setze dich rein, da kommen wir gleich mal zu.
Ja, gerne.
Radio, 20 Jahre warst du bei einem lokalen, oder bist du noch bei einem lokalen Sender.
Mhm.
Hast du den Sprung verpasst, zu einem Sender zu gehen wie ARD, ZDF, RTL, Sat.1 oder wurde dir das angeboten? Warum? Warum bist du Hamburg 1 treu geblieben?
So, und damit kommen wir zu deiner Frage, die du mir vor 8 Minuten, 8 Kreuzungen vorher gestellt hast.
Du weißt auch Thema. Alles, ne?
Ich schwör's. Ja, ich merke, ich muss mir das ja merken.
Ja, okay.
Ne?
Okay, ja.
Du hast ja die Frage gestellt, wie das war, was war so das, was an dir immer noch nagt.
Mhm.
Das hat auch damit zu tun, mit dieser Frage.
Ah, okay.
Der erste Punkt ist, es gab zweimal im Leben eine Phase von mir, ich hätte hingeschmissen.
Okay.
Das erste fing schon an, bevor es überhaupt die erste Sendung gab.
Ach so.
Ja? als wir die riesen Werbetrommel gerührt haben, überleg mal, ich war noch nicht mal on air. Wir haben Trailer gedreht, wir haben Testimonial gemacht, wir haben mit diverse Plakataktionen in Hamburg gemacht und hier ein neues Format, Oriental Night, bla, mega und einzigartig in Deutschland. Weißt du, wie viele Hassnachrichten ich bekommen habe? Boah. Und damals per Fax. Es gibt immer noch heute Institute, die faxen, aber damals gab es nur Faxe. Ich rede von 2003. Und da waren Sätze dabei, die, glaub mir, wenn ich sie höre, habe ich immer noch Gänsehaut. Reicht das nicht, dass wir schon von Migranten überflutet werden? Jetzt gibt ihr denen auch noch eine Plattform im Fernsehen. Reicht das nicht? Guck mal, das sind so Sätze, die noch in meinem Kopf hängen. Reicht das nicht, dass ich an einer Kreuzung, wenn ich stehe, vier Schwarzköpfe im Dreier BMW Cabrio laut Musik hören? Jetzt muss ich mir das auch im Fernsehen antun. Krass. Reicht das nicht, dass wir Deutschen endlich mal aufhören sollten, uns zu assimilieren? Ne?
Ja.
Überleg mal.
Ja.
Purer Nazi-Hass, purer Faschismus. Ey, das hat mich so fertig gemacht. Ich habe die ersten Nächte gar nicht geschlafen.
Glaube ich dir.
Und das Krasseste ist, ich habe diese Faxe zufällig mitbekommen. Zufällig, weil der damalige Lokalchef, da, neben Herrn also wir haben einen Geschäftsführer, einen gesellschaftlichen Geschäftsführer, Herr Bertram, und den Lokalchef, das war Herr Schalthoff. Mit dem hat er überhaupt alles angefangen. Er war meine erste Anknüpfung, mein großer Mentor bis heute, 20 Jahre Freundschaft. Und er hat diese Faxe zurückgehalten. Okay. Ich habe sie nur zufällig entdeckt und ich meinte dann irgendwann, ich sag damals noch auf Sie, ich sag, Herr Schalthoff, was ist das? Ja, ist irrelevant. Ich sag, das ist nicht irrelevant. Da Leute, da keine Ahnung, was da für Worte drin sind. Beleidigen Menschen meine Familie, keine Ahnung,
hast das Land meiner Eltern. Hast du Angst gehabt, dass dir was passiert?
Angst nie.
Okay.
Angst nie. Habe ich heute immer noch. Nee, Angst nicht. Aber es hat mich verunsichert. Wo ich dachte, okay, ey Leute, wenn ihr das nicht wollt, scheiß drauf. Dann mach ich's nicht. Leck mich am Arsch, Alter. Ehrlich. Zieh mein Ding durch. Ich werde auch andersweitig meinen Weg machen.
Verstehen.
Dann kam der zweite Move, 2 Jahre später. Und jetzt pass auf. Und jetzt dreht sich einiges. Nach 2 Jahren waren es nicht mehr die Nazis.
Okay.
Sondern es waren meine eigenen Leute, die mich angefangen haben zu bashen.
Krass.
So, da drehte sich auf einmal alles.
Als sie dann Erfolg gesehen haben.
Genau, und dann ging es los. Dann ging das Ding, die Quoten waren ja unheimlich krass, okay? Ich meine, Oriental Night hat zur schwierigsten Fernsehzeit, wir reden von 22.50 Uhr, zur schwierigsten Fernsehzeit im Durchschnitt.
Nennt man auch Todeszone in der Szene. Ne?
60.000 bis 80.000 Zuschauer pro Stunde.
Wahnsinn.
So, nur mal als Vergleich, damit man sich das Menschen vorstellen kann.
Ist es Wahnsinn, ja.
TV Total, Stefan Raab. Ich finde den Typen mega geil, muss ich sagen. Geiler, kreativer Kopf. Der Typ hat 2 Millionen, 3 Millionen Zuschauer. Bricht das mal runter in Städte und Dörfer und keine Ahnung. Ich habe mehr.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Verstehe.
So, ich kann locker mithalten.
Weil du nur in Hamburg ausgestrahlt
hast. Genau, die Leute, was sind 60.000? Ich dachte, Diggi, 60.000, 80.000 in einer Stadt. Hier Hamburg, wir reden von einer Stadt.
Klar.
So, und dann ging das los und dann kamen die anderen.
Okay.
So, kam meine Community. So, und dann ging es los. Der eine, Neid, ist leider ein großes Thema in unserer Community, meine
ich. Ja,
Dann, das zweite Punkt.
Also
du bist
dein Community meinst du dann
bitte.
Die anderen Türken?
Ich rede jetzt von den Türkei-Stämmigen. Als erstmal alle in einem Pott, ganz schnell.
Verstehe.
Und dann gibt es die Türkei oder meine Community ist ja nicht homogen. Sie ist mega heterogen.
Okay.
So, wir haben Alevitisch, Sunnitisch, wir haben Kurdisch, Türkisch, Tscherkesisch, bla bla bla. Dann ging es los, dann haben mich alle versucht in ihre Richtung zu ziehen. Ich bin nicht türkisch genug, ich bin nicht kurdisch genug. Ich weiß, du bist Kirmanji, weil meine Vorfahren sind Kirmanjis. Das heißt, es wird auch ein kurdischer Dialekt zu Hause gesprochen.
Okay.
Du bist nicht Kirmanji genug, du bist nicht kurdisch genug. Alter. Ich sage, Leute, entspannt euch mal.
Ja.
Ich mache ein Format für alle mit Migrationshintergrund, für alle. Ja, ich habe auch sehr oft, ich habe Gäste aus Südeuropa gehabt. Ich habe heute immer noch richtig viele Gäste. Ich habe sehr, sehr viele schwarze Freunde. Ich mache sehr viel mit der afrikanischen Community, sogar sehr gerne. Ja? Und das ist meine Base. Ich bin der Mensch mit Migrationshintergrund. Heute mag ich das Wort nicht. Aber da sollte die Reise auch immer hingehen. Und auf einmal bashen die mich. Und da wollte ich auch aufgeben.
Okay.
Wollte ich sogar eine Pause hinlegen.
Okay.
Und da hat mich eine sehr gute Freundin, die damals für das A-Blatt gearbeitet hat, die hat mich zurückgehalten.
Okay.
Und die meinte dann zu mir, ich sage so, ey, Essen, ich glaube, ich sollte eine Pause einlegen. Weil ich sage, das ist mir zu viel. Als es vor 2 Jahren angefangen hat, kam der Wind von rechts, jetzt kommt der Wind von vorne.
Ja.
Was kommt dann als nächstes?
Verstehe.
Und dann meinte sie nur zu mir, pass auf, bist du einmal weg vom Fenster,
bist du
weg vom Fenster.
Absolut, ja.
Und dann dachte ich, okay, komm, Zähne zusammenbeißen, weiter. Und dann kam dieses Thema und damit zum medialen Rassismus. Ich werde jetzt etwas sagen, was vielleicht nicht jedem gefällt. Mhm. Und ich wünsche mir, dass das in deinem YouTube-Video bitte drin ist.
Verspreche ich dir.
Medialer Rassismus ist heute schlimmer geworden.
Okay.
Mhm. Im Fernsehen, mhm, im Radio.
Okay.
Ich musste mir damals vom Radio, vom Coach anhören, mhm, weil ich, guck mal, ich wollte Radiomoderator werden, professioneller Radiomoderator. Mhm. Der meinte zu mir, ich sei nicht deutsch genug.
Krass.
Ey, wir sind beim Radio. Erstens sieht mich keiner. Boah. Und ich behaupte, dass meine deutsche Aussprache sehr deutsch ist.
Absolut,
okay?
Ja, absolut, ja.
Und der hat mich nicht angenommen, weil er gemeint hat, man würde heraushören, dass da ein Migrationshintergrund ist. Boah. Ich so, wow, okay, interessant.
Das ist, okay, das war ja mir schon, das ist ja schon Anzeigefreude.
Und der, ja, das war, ja, ja, damals, egal. Ich, ja, lerne, ich nehme alles mit, mhm, und es gibt dann solche tollen Menschen wie dich, die mir endlich mal auch die Plattform geben, dass, mhm, ich auch mal was sagen kann. Mhm. Weil normalerweise stelle ich immer nur Fragen. Genau. Aber manchmal will ich auch mal Dinge loswerden.
Ja. Ja.
Und in der heutigen Mediengesellschaft, mhm, ist es nichts anderes.
Mhm.
Ich werde heute auch keinen Namen nennen, aber ich sage dir nur eine Sache.
Mhm.
Comedy-Szene,
ja,
Musikszene,
ja,
Musikindustrie,
ja,
die ist darauf aufgebaut, mhm, bestimmte Klientel, Politik für den Moment zu betreiben, damit der Erfolg bei diesem Label, bei diesem Sender, bei diesem Unternehmen ist.
Okay.
Verstehe. Ist diese Person out, mhm, ist diese Zielgruppe out,
vorbei.
Du bist raus.
Okay.
Das, ich will nur sagen, dieses Thema, guck mal, ich sage es, ich war der erste Quotentürke,
mhm,
ja, neben Kaya Jana, mhm, überregional.
Yeah.
Kaya Jana war der erste Quotentürke im deutschen Fernsehen.
Verstehe.
Ist,
mhm,
so.
Mhm.
Ich war der erste Quotentürke auf Metropolebene.
Okay.
Mhm. Ja? Mhm. Heute heißt es nicht mehr Quote.
Mhm.
Heute ist es keine, es gibt keine Schale oder keine Schublade.
Ja, keine Bezeichnung.
Aber der Gedanke ist immer noch derselbe.
Absolut, ja.
Ich gebe,
ja,
dir ein letztes Beispiel und dann höre ich auf, mhm, weil ich habe schon wieder zu viel gequatscht.
Mhm.
Dasselbe hat genau mit diesem Thema Migrationshintergrund zu tun.
Ja.
Weißt du, warum ich dieses Wort abgöttisch abgefuckt hasse?
Warum?
Weil es eine Veränderung nur eines Schilds ist. Du hast eine Schublade, okay?
Mhm.
In dieser Schublade sind wir immer beide drinne.
Ja, verstehe, ja, klar.
In dieser Schublade ziehst du, in den 80ern war es, du bist ein Ausländer.
Mhm.
Du ziehst dieselbe Schule, ach, du bist Gastarbeiterkind. Ach so, du bist der mit Migrationshintergrund. Mhm. Digga, wann bin ich dann mal angekommen, Alter?
Ja, verstehe.
Ich bin immer ein Ausländer.
Verstehe.
Und genau
verstehe.
Das fuckt mich ab.
Verstehe. Bist du denn, um wieder runterzukommen, um dich,
ja,
zu erden?
Ja, Entschuldigung.
Nee, ja, ich meine, um dich zu erden. Es geht um deine Person.
Ja.
Bist du auch oft in deiner Heimat?
In welcher denn? Siehst du? Aber das ist genau diese Frage. In welcher denn? Ich bin noch zu Hause.
Aber sind wir nicht einerseits heimatlos? Hier sind wir nicht richtig angenommen. Und wenn wir zurückfliegen, sagen sie, ja, bei mir sagen sie zum Beispiel, ja, ihr seid ja während Krieg abgehauen. Was wollt ihr denn jetzt hier?
Das
jetzt kommt ihr
gut
mit Euro zurück und könnt ihr euch was leisten. Was wollt ihr denn? Und hier wirst du auch nicht 100% angenommen.
Okay, dann stelle ich zwei Fragen.
Mhm.
Dann stelle ich einfach mal zwei Fragen.
Ja.
Wo ist das Problem, wenn ein Mensch zwei Heimate. Was ist denn die Mehrheit überhaupt, Mehrzahl von Heimat? Ich habe gar nicht. So viel zum Thema nicht integriert, okay. Aber ich glaube, Heimat ist Heimat.
Ja, Heimat ist Heimat.
So.
Ja.
Wo ist das Problem, wenn ich zwei Orte habe? Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Mhm.
Guck mal, ich sag dir eine Sache. Heute, an diesem tollen Tag, wo wir aufzeichnen,
mhm,
machen wir deine Sendung, danach, mhm, meine, mhm, und danach bin ich am Flughafen und fliege.
Okay.
Nach Istanbul.
Ach, echt jetzt? Heute,
ja, heute Abend,
ach,
18.10 Uhr.
Okay, okay.
Ich fliege dahin immer mit einer Nervosität, mit einer Aufregung, weil ich liebe diese Stadt,
ja,
okay?
Ich liebe diese, sie ist
da
magisch
anzukommen, diese, ja, Perspektive,
mhm,
und das sind gerade schwierige Zeiten in der Türkei.
Absolut, ja.
Aber diese Leidenschaft, diese Passion zu sehen, ey, ich fliege nach Hause.
Mhm.
Und jetzt will ich sagen, warum nicht zweimal?
Mhm.
Und wenn ich zurückfliege,
mhm,
und diese Struktur von oben, Hamburg, ne, mhm, grün,
ja,
das hat alles so Linie,
ja,
nicht,
ja,
so Kauderwelsch, ja, wie in Istanbul, ja,
ja,
alles,
ja,
so Konstrukt, so alles schön konzipiert,
mhm,
dann sag ich, boah, geil, zu Hause zu sein.
Verstehe.
Ich bin überall gerne zu Hause.
Ja.
Und warum muss man mir aufdringen, mich entscheiden zu müssen?
Ja.
Möchte ich nicht.
Meinst du, gibt's das noch in 50 Jahren, wenn es so weitergeht?
Die Frage habe ich
mit
mir
der Globalisierung, diese ganze Thematik, was wir jetzt haben. Meinst du, in 50 Jahren kann man überhaupt noch sagen, in Amerika zum Beispiel, kann kaum einer sagen, ich bin ein echter Amerikaner. Da steckt immer irgendwas Europäisches hinter, da steckt irgendwas immer hinter. Meinst du, dass wir in Europa uns auch nicht so weiterentwickeln?
Soll ich dir eine Definitionsantwort geben?
Erzähl.
Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Erstens, USA ist ein Einwanderungsland. Ganz simpel. Mhm. Deutschland hat sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie ein Einwanderungsland sind. Und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die es noch nicht verstanden haben. Grüße gehen an die AfD. Die denken immer noch, Deutschland den Deutschen, keine Ahnung, was sie denken. Mhm. Viele von denen. Mhm. So, das ist ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist auch eine Frage der Definition. Mhm. Okay. Sag mal, wenn du bist als Iraner, warst du jemals in den USA?
Ja, klar, oft.
Okay. Wie definieren sich die Iraner? Nenn mir das Wort laut.
In den USA meinst du?
Was sagen sie?
Amerikaner.
Okay, aber wenn sie dann iranisch sagen? Beispiel. Ja. I'm Hispanic American, richtig?
Ja, genau.
I'm Afro-American.
Genau.
Ist dir aufgefallen, dass in den USA die Roots, die Wurzel an erster Stelle kommt und dann USA?
Stimmt.
Und wie heißt das in Deutschland nochmal?
Stimmt.
Deutsch-Türke, Deutsch-Italiener, Deutsch-Franzose. Wieso heißt das hier nicht Italo-Deutscher? Mm. Warum bin ich kein Türk-Deutscher? Mm. Verstehst du, was ich meine? Mm. Es sind so simple kleine Sachen, über die ich dann immer nachdenke und sage, ey, überall auf der Welt, in Frankreich, auch großes Rassismusproblem, aber es ist ein Einwanderungsland. Engländer, bei denen ist die Definition irgendwie anders. Mhm. Nur wir Deutschen machen uns alle, guck mal, jetzt sage ich sogar wir Deutschen,
habe ich gehört. Ja.
Sogar wir Deutschen machen uns das Leben aber schwer, weil der Deutsche alles richtig machen muss. Mhm. Er ist ein Paragraphenreiter.
Ja.
Alles muss korrekt sein. Mhm. Die fünf gerade sein lassen, gibt es bei denen nicht. Mhm. Chalas. Ey, sei doch mal entspannt. Mhm. Das Hamburger Abendblatt hat mal vor vielen, vielen Jahren mal ein Interview mit mir gemacht und meinte dann zu mir, was wünschen Sie sich von den Deutschen, bewusst als Migrant, und was wünschen Sie sich von der eigenen Community? Mhm. Und es war nur erlaubt, eine Antwort zu geben.
Oh, krass.
Meine Antwort lautete, bei den Deutschen wünsche ich mir einfach mal mehr Gelassenheit, die fünf gerade sein lassen. Das ist mein einziger Wunsch. Und dann sagt er, ja, und bei den Türken, boah, Pünktlichkeit. Das sollten wir mal lernen. Pünktlichkeit und Disziplin. Das sind so Sachen, über die ich mir dann Gedanken mache.
Erzähl mal, bist du deswegen auch in die Politik gegangen? Damit du ein bisschen was ändern kannst? Und wieso CDU?
Ja, genau deswegen.
Na, sag.
Ich glaube, dass man Dinge verändern muss. Es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, wenn Menschen etwas verändern wollen, können sie es nur durch Engagement.
Okay.
Das heißt Vereine, keine Ahnung, Stiftungen, whatever. Mhm. Ja? Mhm. Man muss sich ehrenamtlich engagieren.
Okay.
Fußballvereine finde ich sehr wichtig. Mhm. Sportvereine. Sport verbindet. Mhm. Ja, funktioniert immer gut. Mhm. Oder halt, man sagt, man geht den höheren Step, ich möchte politisch mich engagieren.
Okay.
Ich habe Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden, muss ich sagen.
Ja, welche
ich
Partei oder was?
Genau.
Okay.
Jahre. Mhm. Ich habe in den 90ern angefangen bei den Sozialdemokraten, dann bin ich einmal links abgebogen zu den Grünen, dann bin ich noch weiter links abgebogen zu den Linken, dann bin ich wieder Richtung Mitte zur CDU, dann war ich mal kurzzeitig bei der AfD, war nur Spaß.
Ach so, oh Gott, ich dachte schon,
Alter. Ich wollte mal gucken, wie du reagierst. War nur Spaß. Die einzige Partei, wo ich bestimmt nicht hinabbiegen
würde. Aber bei
dir
weiß man nie, das ist es ja. Okay, erzähl weiter.
Und dann musst du dessen bewusst sein, ich habe dafür sehr viel Hate bekommen, auch aus der eigenen Community, sehr viel aus der eigenen Community.
Wegen CDU?
CDU, natürlich, der Buchstabe C ist ja gerade ein krasser Abturner für viele Menschen
mit
muslimischem Background.
Wegen Christ, genau.
Ja, aber wenn die Leute mal die Werte verstehen würden und das, was ich seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren, in dem Fall politisch bin ich ja seit 2012 bei der CDU, seit über 10 Jahren versucht zu erklären, es geht um einen Wertekonsens. So, und ich sage immer meinen muslimischen Freunden, wenn du die Grundeinstellung vom Propheten Mohammed mit dem Propheten Jesus Christus nebeneinander aufschreibst, glaub mir, die stehen alle für dieselben Werte.
Absolut.
Punkt.
Absolut, ja.
Das war's.
Definitiv.
So, hat die CDU aber viel Murks gemacht? Ja. Mhm. Die CDU versucht gerade alles wieder oder vieles gut zu machen, was sie in den 80er und 90er Jahren bei den Migranten verkackt haben. Mhm. Ist Fakt. Mhm. Ich sag das ja auch innerhalb der CDU. Mhm. Ich sag das bei den Delegiertenkonferenzen, bei den Ausschüssen, wie auch immer, wenn das immer Thema ist. Ne? Mhm. Ja, warum wählen uns die Migranten nicht? Ich sag, es war die CDU, die dieses Wort Ausländer geprägt hat. Mhm. Und ich bin in der Partei, die das geprägt hat. Mhm. Ich bin in der Partei, die in den 90ern Rückflugprämien ausgezahlt hat.
Okay.
10.000 Mark haben damals Migranten als Angebot bekommen, wenn sie zurück in ihre Heimat wollen.
Wahnsinn.
Freiwillig das Land
verlassen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, ja.
So, das sind alles kleine Sachen, die natürlich eine Community prägt. So, und dann kommt einer, der sagt, ja, aber es geht um den Wertekonsens. Und ich bin trotzdem bewusst in der CDU und ich glaube immer noch, dass es die richtige Partei für mich ist, weil mir geht es um die Werte, gesellschaftliche Verantwortung, Eigenverantwortung, gute Wirtschaft, sichere Systeme, sichere Strukturen, konservativ halt. Da bin ich bin zwar ein liberaler Kopf, aber es gibt Strukturen, die müssen in einer Gesellschaft funktionieren, damit die Gesellschaft überhaupt überlebensfähig ist, vor allem in solchen schweren Zeiten. Ja? Und deswegen meine bewusste Entscheidung für die CDU. Finde ich alles gut, was die CDU macht? Nein. Definitiv nicht. Sowas gibt's nicht.
Okay.
Keiner findet alles gut aus seiner eigenen Partei.
Klar.
Aber wenn ich so einen Pi mal Daumen machen würde, würde ich immer noch sagen, 80% der Sachen, die die CDU macht, finde ich gut.
Okay.
20%, dann kämpfe ich um diese restlichen 20% oder bringe mich mehr ein, dass es ein bisschen in die eine oder andere Richtung geht. Aber es war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ich habe ja auch kandidiert für die CDU Hamburg.
Okay.
Zweimal für das Hamburger Parlament.
Ja. Okay. Okay. Und wie geht so ein Wahlprogramm? Wie ist es nicht anstrengend neben deinem Programm und so?
Schlaflose Nächte.
Glaube ich, ja.
Ich habe vor allem an dem Grundsatzprogramm 2017 auf Bundesebene mitgearbeitet. Da war ich auch sehr oft in Berlin. Und dann gibt es die Parteiprogramme in Hamburg, arbeite ich auch in diversen Ausschüssen gerne. Wobei seit 2 Jahren weniger, muss ich sagen, hatte er mit meiner Krankheit ja zu tun gehabt. Da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Aber jetzt bringe ich mich auch aktiver wieder ein.
Okay. Was steht denn eigentlich auf deinem Einkaufszettel für nächste Woche? Was würdest du einkaufen zum Essen?
Keine Ahnung, ich entscheide mich ehrlich gesagt täglich.
Aber was isst du denn so? Isst du türkisch, isst du traditionell oder isst du auch mal Kartoffelsalat mit, keine Ahnung, mit Wiener Würstchen? Natürlich, jetzt gibt es ja auch mal Hähnchen.
Ja, genau. Ja, klar.
Was isst du denn? Was kaufst du denn immer so ein?
Also ich muss sagen, ich ernähre mich ja sehr bewusst. Also ich esse sehr wenig Kohlenhydrate. Das heißt, Kartoffel wirst du bei mir so oder so sehr selten.
Okay.
Bis gar nicht.
Okay.
Ich esse sehr wenig Weizenprodukte. Alles, was, ich sag mal, alles, was weiß ist, wird gestrichen bei mir.
Okay.
Also.
Bist du da strikt?
Ja.
Okay.
Ja. Weizenmehl, Salz, Zucker, das sind alles Sachen, die bei mir nicht reinkommen.
Salz auch nicht?
Ja, sollte man minimieren. Okay. Entzieht dem Körper zu viel Wasser, was dein Körper auf jeden Fall braucht.
Okay, verstehe. Ja. Aber jetzt hast du mir immer noch nicht erzählt, was willst du nächste Woche essen? Was willst du einkaufen?
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich dieses Wochenende in Istanbul richtig nice, lecker essen werde in einem in vielen guten Restaurants. Und ich werde bestimmt viel mehr snacken, was ich sehr selten tue.
Ja.
Ja, ich achte darauf, dass ich nicht zu viel Snacks esse so nebenbei.
Ja.
Aber ich werde, in Istanbul ist das so, da snacke ich auch gerne mehr.
Istanbul ist an jede
an jeder Ecke ist geiles Essen. Das ist, ist Slug Burger, der nasse Hamburger.
Fährst du alleine hin? Oder?
Ja, ja, ich fliege diesmal alleine hin, weil ich mich vor Ort mit ein paar Freunden treffe und mit ein paar möglichen Kooperationspartnern. Ist ja auch so eine kleine Businessreise.
Okay, verstehe.
Also kein Urlaub in diesem Fall. Ne?
Was ist dein Lieblingsauto? Jetzt nicht so groß, sag einfach, was dein Lieblingsauto ist.
Was heißt denn groß?
Nein, nicht, dass du jetzt wieder anfängst, über irgendein Werk zu erzählen, über Handarbeit. Erzähl jetzt, was ist das?
Ach so, ich sag's ja jetzt schon.
Komm zum Punkt.
Aston Martin.
Alter, das...
Ich liebe diese englischen... ich weiß, das ist nicht mehr Englisch, aber das juckt mich auch nicht mehr.
Ist doch egal,
Aston Martin hat einen Mercedes-Motor.
Ja, nee, die V8 sind nur Mercedes.
Ich weiß.
Genau.
Aber, weil der soll es ja auch sein. Aber ich bin großer... Also es hat sich über die Jahre verändert, ne?
Ja, okay.
Zeitlang war es so Mercedes, BMW ist null mein Type, muss ich sagen. Also überhaupt, ich spreche mich 0,0 an.
Okay.
Mercedes war sehr, sehr lange mein Lieblingsauto.
Okay.
Dann irgendwann nicht mehr, auch wenn ich jetzt einfach.
Okay.
Aber ich fahre den gerne, aber ist nicht so denke, wow.
Ja, aber cool. Martin ist ja auch kein Daily-Auto. In dem
also, wenn ich ihn irgendwann habe, ist er sowas von Daily. Ist sogar sowas von Nighty, dass ich darin schlafen werde, die ersten Zeiten. Kannst du mir glauben.
Hast du ein spezielles Modell? DB11?
DB11 oder DBS gibt es ja auch noch.
Ja,
ne?
Genau, DBS, ja.
Das war so mein Ding. Ja. Er ist sehr inspiriert. Ich bin ja großer James-Bond-Fan.
Okay.
Ja, Leute gehen in den Film, um James Bond zu gucken. Ich gehe in den Film, um mir den Wagen anzuschauen, um zu gucken, mal gucken, welchen Aston Martin sie präsentieren. Mhm. Und dann gab es ja diesen James Bond, wo BMW...
Z8.
Digga.
Ja,
ich dachte so.
Ja.
Aber mal ehrlich, ey.
Legendär,
James Bond, steig mal in BMW ein, oder was?
Ich weiß.
Also kein Front gegen, no Front gegen BMW, aber Aston Martin. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Bentley-Fan. Also okay. Da schon sehr englisch.
Also schon sehr englisch. Ja, dann genauso passt wie du auch angezogen bist.
Ich dachte, da passt, weißt du, die Leute kaufen, kaufen sich ein Auto und sagen, okay, wie kann ich da einsteigen? Ich habe die Anzüge und will das Auto dementsprechend.
Ja, genau. Ich habe, gibt es einen ganz, ganz speziellen Gast, der mir sagt, das wünsche ich mir, dass er mich besucht in mein Studio und dafür kämpfe ich schon lange, aber ich kriege ihn irgendwie nicht.
Boah, so einige eigentlich.
Nee, sag mal den du am meisten haben hättest.
Jetzt, also, in diesem Moment?
Ja, jetzt, wo du sagst, den hätte ich so bei mir, den alleine nicht nur wegen meiner Sendung.
Sondern wegen der Geschichte?
Wegen der Geschichte,
ganz
wegen
der
Person und so weiter.
Zwei Personen gibt es. Da muss ich das trennen, aber in alte und neue Generation, bewusst,
okay.
Ne?
Okay.
Ich würde für mein Leben gerne einmal Harald Schmidt oder Thomas Gottschalk interviewen dürfen.
Okay.
Für mich die besten Moderatoren, die dieses Land geschaffen hat.
Verstehe.
Also er ist der beste Moderator, Harald Schmidt.
Ja.
Und Thomas Gottschalk ist die Entertainer.
Absolut.
Das sind unterschiedliche Merkmale, unterschiedliche Typen. Deswegen kann man die auch nebeneinander stellen, finde ich. Und wenn ich sagen würde, heutige Generation, jemanden, den ich unbedingt jetzt interviewen würde, boah, wir hatten echt viele Stars, muss ich sagen. Yeah. Boah, fällt mir ad hoc. Helene Fischer würde ich gerne mal interviewen.
Okay.
Ich finde die mega spannend als Person. Die fällt mir von dem, sagen wir mal, weiblich. Männlich würde ich sagen, ja, die Rapper der neuen Generation finde ich sehr spannend.
Aber Helene Fischer?
Apache würde ich sehr, sehr gerne interviewen, weil ich glaube, dass der Typ eine mega krasse Story hat und diese Story cool ist.
Okay.
Wen würde ich auf jeden Fall interviewen? Khatar.
Okay.
Okay? Ich glaube, der Typ hat wirklich Scheiße gefressen, Scheiße gelebt, er hat Scheiße gebaut. Er steht dazu. Ich denke, irgendwann hat man auch genug geblutet in meinen Augen. Ja. Und man muss... Man kann es mögen oder nicht mögen. Aber da würde ich sagen, den würde ich auch gerne interviewen. Fatih Akın habe ich schon interviewt.
Genau.
Weil da bin ich auch immer noch stolz drauf. Aber das sind so die Namen, keine Ahnung, die mir gerade so ad hoc
Was ist denn, wer war der mieseste Gast, wo du sagst, nie wieder, ich will ihn nie wiedersehen? Kannst auch ruhig Namen nennen. Wir sind ja unter uns.
Ja, ich weiß, aber der Witz ist, ob du es glaubst oder nicht, ich hatte das noch nie. Das klingt echt komisch.
Jetzt kommt der Diplomat raus.
Nein.
Jetzt kommt der Diplomat raus.
Ich sag dir warum.
Ja, erzähl.
So wie du, frage ich auch bei anderen Leuten, ne? Wenn jemand kommt.
Ja.
Dann sagt immer jemand zu mir, boah, hast du echt den Kackvogel eingeladen? Der ist voll scheiße im Fernsehen.
Okay.
Dann kommen sie zu mir, 3 Minuten mit denen in der Maske, wie ausgewechselt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe diese Fähigkeit, Menschen relativ gut abzuholen.
Menschenfänger nennt man sowas.
Nein, Menschen abzuholen. Menschenfänger hat schon wieder was, leider was Negatives. Weil Hitler war auch ein Menschenfänger.
Ja, weißt du? Okay, ja, du bist sofort, Alter, man merkt sofort, dass du in Politik bist.
Ja, aber das
ist so. Es ist ja nicht immer so gemeint.
Ich kann Menschen abholen.
Okay, verstehe.
Ich glaube, dass ich eine gute Empathie ist so ein Ding, was ganz tief in mir schlummert. Und damit kann ich, glaube ich, ich weiß, wie Menschen in dem Moment empfinden. Ich schaffe es, wenn du dich unwohl fühlst, den Spieß so umzudrehen, dass du dich dann auch sauwohl fühlst.
Verstehe.
Ich kann aber auch dafür sorgen, dass du in 3 Minuten mich hast. Will ich ja nicht, aber theoretisch. Ich glaube, ich kann das. Ich habe ein Interview gehabt mit Tarkan.
Okay,
Tarkan ist der Popstar. Das ist der Robbie Williams der Türkei, der erfolgreichste Popstar der türkischen Musikgeschichte seit 1990. Kein anderer Typ hat so viele Streams, so viele Alben verkauft wie Tarkan. Ich habe Tarkan das erste Mal interviewt. Das war 2006. Boah, war ich aufgeregt. Ich habe von Nervosität gefühlt 8 Mal in die Hose gemacht.
Verstehe.
Weil ich dachte, Alter, das ist Tarkan, Digga. Ja, in Berlin.
Ach so, okay.
Und dann durften wir den ganzen Tag sogar begleiten. Irgendwie habe ich ihn in der ersten Sekunde auf dem richtigen Fuß erwischt. Mit ein paar Sprüchen hat er schon angefangen zu lachen. Dann dachte ich, okay, ich hab dich. Dann hat er schon geil geantwortet. Und dann hieß es, es gibt ein finales Interview am Ende des Tages. Und dieses finale Interview war im Hotel Adlon.
Okay.
Und dann waren viele Journalisten da, auch viele deutsche Presse, weil damals Tarkan sein erstes englischsprachiges Album rausgebracht hat.
Okay.
RTL, Satay, die waren alle da. Ne? Und alle so, die kämpfen ja meistens, andere Journalisten, um zuerst ranzukommen.
Ja, verstehe.
Ich denke immer anders.
Okay.
Ich sage aber, ich will der Letzte sein.
Okay.
Und die damalige Tourmanagerin, Saicha Sharian,
ja,
die ich immer noch im Kopf habe, mega tolle Frau, die auch uns mega unterstützt hat,
ja,
sagte dann zu mir, bist du sicher? Sie sagt, guck mal, du bist den ganzen Tag da.
Ja.
Wenn du willst, kannst du als erstes das Interview machen.
Ja.
Ich sage, nein, ich will als Letzte.
Ja.
Jeder bekommt 10 Minuten.
Ja.
Alles klar. Waren, weiß nicht, 10 oder 12 Anmeldungen. Also wusste ich schon, scheiße, 2 Stunden musste ich warten. Aber egal. Mein Team dachte so, ey, bist du sicher? Vertraut mir. Irgendwann alle 10 Minuten geht ein Journalist rein, raus, nebenbei noch Fotos rein, raus, mhm. er muss posen, rein, raus, grinsen. Mhm. Und du denkst ihm schon, du siehst ihm langsam, Akku sinkt. Mhm. Ist ja okay. Kam da hin, da waren so zwei Stühle. Mhm. Mega ungemütlich.
Okay.
Der Security-Mann von Tarkan ist ein alter Abi von mir, aus Hamburg.
Ja.
Ich sag, Kemal Abi, hilf mir mal, kannst du mal die Couch mit mir reintragen? Da war so eine dicke, fette Couch.
Ja.
Ich sag, okay, was willst du? Ich sag, mach mal bitte.
Ja.
Alles klar. Hab die zwei Stühle zur Seite genommen, hab die Couch reingetragen, so eine Leder, dicke, fette Couch, die sauschwer war. Mhm. Hab sie da hingestellt, Licht aufgestellt und dann meinst du, Tarkan Bey, buyurun.
Ja.
Hat er sich hingesetzt, Beine so wie so ein Schneider sitzt.
Ja, ja.
So und meinte, oh, endlich.
Ach so, okay.
Das war's. Mhm. Und dann habe ich aus 10 Minuten 30 Minuten gehabt.
Verstehe. Mhm.
Ich habe die 30 Minuten so ausgenutzt, dass Zeitscha, sie wird sich daran erinnern, hinter der Kamera mal den gemacht hat. Und ich habe gefühlt in diesem Interview, ich glaube, 8-mal letzte Frage gesagt. Ich sag, okay, wir sind gleich dran. Letzte Frage noch.
Ja.
Ich glaube, 7 oder 8-mal.
Ja.
Und irgendwann hat sie mir den Augen gerollt und gesagt, okay, jetzt höre ich auf.
Jetzt kommen wir beide zur letzten Frage.
Ja.
Wärst du gerne in ganz Deutschland berühmt?
Ich glaube, boah, ich habe voll das Déjà-vu, als hätte man mir diese Frage schon gestellt gehabt. Krass. Du hast gesagt, du bist ganz schön eitel, richtig? Mhm,
ja, genau.
Und ich achte auf das, was ich bin.
Mhm.
Was glaubst du denn, ist die Antwort?
Auf jeden Fall ja.
Das wäre gelogen und heuchlerisch, wenn ich sagen würde, nee, juckt mich nicht.
Mhm.
Natürlich ist das so.
Und wieso arbeitest du nicht dran? Wieso gehst du nicht zum anderen Sender? Wartest du, dass sie auf dich zukommen?
Nee,
oder gehst du auf?
Noch nicht mal das. Nee, ich glaube, stimmt, die Frage hattest du mir vorhin gestellt, ich habe auch gar nicht darauf antworten können. Die Begegnung mit anderen Sendern damals, zu meiner Zeit, waren sehr schwierig.
Okay.
Ich hatte ja Anfang der 2000er viele Begegnungen.
Mhm.
NDR, Pro7,
ja, genau.
Bin nach München, bin nach NRW.
Mhm.
Diggi, die wollten dich von vornherein gleich in ihr Schema reinstecken.
Okay.
Ich hab keinen Bock drauf.
Okay.
Ganz ehrlich, dann bin ich in meiner Welt und meine Welt ist dann vielleicht nur Hamburg und Berlin.
Verstehe.
Ja, meine Sendung sieht man auch in Berlin, darauf bin ich stolz.
Mhm.
Die zwei größten Communities sehen mich. By the way, darf ich eigentlich jetzt auch eine weitere Nachricht sagen?
Ja.
Zum Thema groß werden,
ja.
Bald sieht man mich auch in einem anderen Bundesland komplett.
Okay.
Mhm. Das ist relativ neu.
Okay.
Also bald geht's los, in ganz Baden-Württemberg wird man mich auch sehen.
Ah, schön.
Okay, dann erobere ich die Burg von innen halt.
Okay.
Wenn das nicht auf Bundesebene funktioniert, dann bin ich in jedem Bundesland, in jedem Sender zu sehen.
Okay.
Ist egal, Ziele werden trotzdem so erreicht.
Klar.
Und mir war das am Anfang ein bisschen zuwider.
Mhm.
Und dieses, ja, wir wollen das Format machen. Und da war ich ziemlich angepisst. Ich wollte Oriental Night machen, okay?
Mhm.
Weil ich davon überzeugt war, in meine 20 Jahre Erfolg haben es gezeigt.
Mhm.
Dieses Format ist einzigartig.
Verstehe.
Okay.
Mhm.
Und dann, wenn irgendwelche Programmdirektoren dir sagen, ey, ja, aber könntest du dir vorstellen, von Oriental Night Abstriche zu machen?
Okay.
Dann sage ich, dann können sie auch Markus Lanz einstellen.
Verstehe.
Dann brauchen sie mich nicht.
Verstehe.
Für das Format, was sie im Kopf haben.
Mhm.
Weil das Ding ist weder Oriental noch Night.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, ey, ich werde bestimmt kein Millionär.
Mhm.
Juckt mich ehrlich gesagt auch nicht.
Mhm.
Ich bin aber glücklich, ich habe eine gute Base, eine gute treue Fanbase und die Menschen, wenn ich in Hamburg unterwegs bin oder teilweise in bestimmten Ecken in Berlin, Menschen erkennen mich wieder.
Okay.
Okay?
Mhm.
Die geben mir das Gefühl, ich mache vieles richtig.
Verstehe.
Nicht alles, aber vieles.
Verstehe.
Und das ist gut für die Seele.
Ja.
So, dann reicht mir das.
Das stimmt. In diesem Sinne, Bedu, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Eine Riesenehre für mich. Und,
eine Ehre für mich, mein Lieber.
Es war echt, ja, das Schönste ist ja immer, wenn alles per Zufall so passiert. Ne?
Mhm.
Wir treffen uns in einem Café und ich sage, ey Bedu, ich habe ein neues Format, ich hätte dich gerne dabei.
Und ich auch. Das
ja. Und dann sagst du, ja, lass doch mal darüber sprechen. Weißt du noch?
Ja,
und dann, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Das ist schon richtig lange her. 6, 7 Jahre, 8 Jahre. Genau. Und dann,
noch Offerkamp damals.
Offerkamp,
ne?
Noch, genau. So, und dann haben wir die Nummern nochmal ausgetauscht, beziehungsweise die waren ja gleich, haben uns nochmal WhatsApp geschrieben, zack, einmal musste ich absagen, weil ich krank war, ich weiß nicht mehr, was da war.
Richtig, richtig.
Und dann haben wir uns dann getroffen und dann ging es auch schnell zur Sache. Na, und jetzt freue ich mich auf deine Show, weil da gehen wir jetzt hin, wir blenden auch nochmal ein, wenn Bedu jetzt seine Kamera, bist du stolz auf seine Kamera?
Das ist noch nicht mal meine. Ben hat sie mir in die Hand gedrückt, hat gesagt, pass auf, Ich weißt du, dass ich gar nicht mal der Vlogman bin. Ja. Ich mache das so richtig amateurhaft. Ich weiß gar nicht, ob man uns sieht. Vielleicht sieht man nur meine Nasen habe.
Das frage ich mich die ganze Zeit,
ich auch.
Was du da machst. Und jetzt fahren wir zurück zu einem Studio.
Richtig.
Und jetzt bin ich dein Gast.
Richtig.
Und das blenden wir auch euch ein, damit ihr euch das auch anschaut, wenn ihr das möchtet. Weil es ist für mich Premiere, dass ich so ein Interview gebe. Habe ich noch nie gegeben.
Also zieh dich warm an, ne?
Weiß ich.
Ich hab gehört, der Moderator soll ein harter Hund sein.
Ja, der soll auch schwierig sein.
Sehr schwierig. Sehr schwierig.
Super, Vido. Vielen Dank. Ja,
ich danke dir.
Danke dir, Mann. Danke dir.
Danke,
vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem speziellen Gast. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hamid TaylorMade.